Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Ursprung und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext für den heutigen Sonntag, ich habe schon angekündigt, die Geschichte von Elia und der Witwe von Sarepta, aufgeschrieben im ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kirit, der zum Jordan fließt. Du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kirit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf und gehe nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israel: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. So sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Gott segne sein Wort an uns. Liebe Schwestern und Brüder, eine Flutkatastrophe, unvorstellbaren Ausmaßes beherrscht die Nachrichten, auch heute Morgen noch. Bilder, wie man sie in Europa und zumal in Deutschland eigentlich nicht erwarten kann. Tote, Vermisste, zerstörte Häuser, Straßen, ganze Ortschaften verwüstet. Aus anderen Gegenden dieser Welt und von anderen Orten her werden uns Bilder gezeigt von ausgedörrten Feldern, von Waldbränden und Hitzerekorden. Der Klimawandel, liebe Schwestern und Brüder, bekommt in diesen Tagen ein Gesicht. Ein Gesicht, das sich zusammensetzt aus sehr vielen Gesichtern, schmerzverzerrten Gesichtern, Tränen überströmten Gesichtern. Was theoretisch schon lange, lange klar war, das erreicht uns nun ganz praktisch, ganz anschaulich, ganz unmittelbar. Und das wird natürlich seine Konsequenzen haben, selbstverständlich. Und liebe Schwestern und Brüder, ich meine, dass abgesehen von denen, die immer noch meinen, das hat alles mit uns Menschen ja gar nichts zu tun, abgesehen von denen glaube ich, dass es zwei Lager gibt, die sich da herausbilden und die miteinander im Streit liegen um die Konsequenzen aus dem, was uns in diesen Tagen so ereilt hat. Die einen meinen, der Klimawandel ist mit Hilfe moderner Technik zu besiegen, ist mit modernster Technik aufzuhalten. Und Wirtschaftswachstum ist die Voraussetzung für einen effektiven Klimaschutz. Das wird ganz anschaulich in der Werbung für Autos. Da wird uns ja jetzt weisgemacht, dass je mehr Fahrspaß, desto mehr Klimaschutz. Das ist so die neueste Botschaft. Hört doch mal hin, seht euch das mal an. Das andere Lager, das meint nun, dass dieser Wachstumszwang eine der wesentlichen Ursachen für den Klimawandel ist. Und effektiver Klimaschutz beginnt nach deren Meinung mit einer Absage an den Kult um das Wachstum. Weg vom immer mehr und immer größer hin zu einer Orientierung am Gemeinwohl in Gelassenheit, Solidarität, einem eher inneren Wachstum, einem spirituellen Wachstum, einem Wachstum, das uns lehrt, dass alles Lebende miteinander im Zusammenhang steht. Diese beiden Lager, denke ich, liegen im Streit und dieser Streit wird lauter werden. Wir haben Wahlen vor uns, das ist absehbar. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, können wir eigentlich aus der Bibel heraus Hinweise bekommen, wie wir uns in diesem Spannungsfeld verhalten sollen? Können wir eine Entscheidungshilfe bekommen? Und tatsächlich meine ich in der Beschäftigung mit der Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, von Elia und der Witwe von Sarepta, meine ich, Hinweise gefunden zu haben. Und ich möchte euch an diesem Gedanken teilhaben lassen. Sarepta, der Ort, wo diese Witwe wohnt, ist außerhalb von Israel. Das ist im heutigen Libanon. Und die Witwe gehört ganz offensichtlich zu einem Volk, das Baal verehrt. Baal, das kann man übersetzen mit der Herr, der einzige Herr. Es ist ein Regen- und Fruchtbarkeitsgott. Baal zu verehren, das bedeutet Fruchtbarkeit und Wachstum in das Zentrum seines Lebens zu stellen, in das Zentrum des Volkes zu stellen, des Lebens eines Volkes zu stellen. Denn Baal sorgt nach dieser Vorstellung für Fruchtbarkeit und Wachstum. Er sorgt für reiche Ernten und große Viehherden. Baal fordert, als der Herr verehrt zu werden, der Einzige verehrt zu werden, und er belohnt seine Verehrer damit, dass sie immer noch mehr Korn erhalten und die Herden immer noch größer werden. Der Baalskult, die Verehrung Baals damals, das würden wir heute Wachstumsideologie nennen. Die Witwe von Sarepta, von der wir in der Geschichte gehört haben, ist ganz offensichtlich keine Baalspriesterin. Also sie ist, würden wir heute sagen, keine Frau, die ein Firmenimperium beherrscht. Sie ist auch niemand, der an der Börse spekuliert oder mit Finanzmarktgeschäften ihr Geld verdient. Das offensichtlich nicht. Aber ob sie eine glühende Baalsverehrerin gewesen ist, das lässt sich so ohne weiteres aus dem, was wir gehört haben, nicht ersehen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wer inmitten eines Volkes wohnt, bei dem die Leute sich immer nur dann gesegnet und immer nur dann erfolgreich empfinden, wenn ihre Ernten immer größer werden und auch ihre Herden immer mehr wachsen, wenn man unter so einem Volk lebt, wie weit kann man sich dieser Vorstellung, dieser Idee entziehen? Jedenfalls leidet diese Witwe mit vielen, vielen anderen Menschen ganz offensichtlich in der Situation, die wir geschildert bekommen, daran, dass Baal seine Versprechen nicht halten kann. Baal kann seine Versprechen nicht halten. Seine Verehrung, sein Kult sichert das Leben nicht. In der Dürrekatastrophe, die uns da beschrieben wird, wird offenbar die Sorge um das materielle Wohlergehen reicht nicht. Das reicht nicht. Leben ist mehr. Leben ist auch anderes. Leben hat auch andere Quellen. Und wer diese anderen Quellen vernachlässigt, der gefährdet letztendlich auch die Ernten und die Herden. Und schließlich ist dann auch Baal, der Herr über Fruchtbarkeit und Wachstum, ohnmächtig und machtlos. Und alle seine Versprechen, die enden letztlich in fruchtloser Dürre oder eben in apokalyptischen Überschwemmungen. Liebe Schwestern und Brüder, Elia nun auf der anderen Seite. Elia hat Zeit seines Lebens gegen diesen Baal gestritten. Sein Gott heißt Jahwe. Und das lässt sich übersetzen nach dem Zeugnis der Bibel mit: Ich bin, der ich sein werde. Ich bin, als der ich mich erweisen werde. Und die zentrale Forderung dieses Gottes ist Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird dir das Nötige zufallen. Und das Reich Gottes, das ist mitten unter euch. Das, liebe Schwestern und Brüder, sind so zentrale Sätze, die mit diesem Gott im Zusammenhang stehen. Und wenn nun Elia und diese Witwe hier aufeinandertreffen, dann treffen da Welten aufeinander. Auf der einen Seite der vielversprechende, aber völlig ohnmächtige Herr und auf der anderen Seite der liebende Ich bin. Ich bin da. Ich bin für dich da. Diese beiden stehen hier im Hintergrund. Und das Erstaunliche ist nun, dass Jahwe nun nicht mit einer Machtdemonstration hier auftritt. Er hätte ja zu seinem Propheten Elia auch sagen können, hey, sag mal Bescheid, Jahwe, der bringt den Regen. Und Baal, das ist du ein Versager. Nein, so läuft das hier nicht. Jahwe ruft ins Vertrauen. Jahwe ruft ins Vertrauen und setzt dabei sogar das Leben seines eigenen Propheten mit aufs Spiel. Und das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Liebe Schwestern und Brüder, mitten in der Dürre kommt also Elia zu dieser Witwe und bittet sie um Wasser. Das ist sozusagen so ein Vortasten. Wie wird sie reagieren? Lässt sie sich auf dieses Gespräch ein? Ja, sie tut es. Sie geht ohne Widerspruch los. Als aber nun Elia ihr hinterher ruft, bring mir auch was zu essen mit, da hält sie inne, da stockt sie. Und sie erklärt dem Elia ihre Lage. Sie ist eigentlich unterwegs, eine Totenmahlzeit zu bereiten. Eine Totenmahlzeit für sich und ihre Zukunft. Nämlich auch für ihren Sohn, der ja für die Zukunft dieser Frau steht. Hier, lieber Elia, ist nichts zu hoffen. Hier ist sichtbar ein bodenloser Abgrund von Hoffnungslosigkeit. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, das ist der Augenblick, das ist der Moment, wo sich alles in dieser Geschichte entscheidet. Wenn nämlich die Witwe nicht tut, was Elia ihr sagt, dann sterben sie alle beide. Dann sterben sie beide, die Witwe und der Prophet. Und dazu noch der Sohn und damit alle Hoffnung. Denn Elia, liebe Schwestern und Brüder, der hat zwar das feste Vertrauen in seinen Gott, dass der auch macht, was er sagt und gerade dann, wenn er es durch den Mund des Propheten sagt. Aber er hat keinen einzigen Krümel Brot mehr in seinem Beutel. Die Witwe ihrerseits hat ihr Vertrauen in ihren Gott gerade verloren. Aber sie hat das Wenige, das retten kann. Sie hat das Bisschen, das nötig ist, aber reicht. Elia und die Witwe brauchen sich also gegenseitig. Sie brauchen sich gegenseitig als Menschen. Und In und durch dieses menschliche Miteinander kann Gott, kann Jahwe retten und helfen. Nur in diesem menschlichen Miteinander. Durch Vertrauen und ein wenig Öl und Mehl. Wenn Jahwes Angebot, das er hier durch den Propheten Elia macht, nicht verfängt, dann ist sowieso nichts mehr zu retten. Wenn nach dem Scheitern Baals, des Herrn über Fruchtbarkeit und Wachstum, das Angebot von Liebe und Vertrauen nicht zieht, dann ist für die Menschen auch keine Hoffnung mehr. So, liebe Schwestern und Brüder, lese ich die Geschichte von Elia und der Witwe von Sarepta. Und das ist ja, wie wir gehört haben, eine Erfolgsgeschichte. Die Witwe wagt das Vertrauen und das Mehl aus dem Topf wird nicht weniger und das Öl in der Kanne reicht. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die auch weiter erzählt wird. Weiter im Evangelium, das wir heute gehört haben. Ihr hörtet davon eine Wundergeschichte. 5000 Menschen folgen da diesem Jesus, weil sie seinen Worten von Liebe und Vertrauen, weil sie daran einfach nicht, sich nicht satt hören können. Und Jesus macht sie satt, mit ganz wenig, mit 5 Broten und 2 Fischen. Ganz wenig, das nötig ist, aber reicht. Und als sie dann kommen und den Jesus zum König machen wollen, da entzieht er sich ihnen und geht zurück auf den Berg. Jahwe verschmäht die einsame Macht und die einsame Größe eines Baal. Das Reich Gottes ist mitten unter uns oder gar nicht. Und das, liebe Schwestern und Brüder, meine ich auch in unseren Tagen zu sehen, sozusagen ein Samenkorn dessen. Denn wie wir aus den Nachrichten ja gehört haben, der Flutwelle folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Die Dorfgemeinschaft vor Ort und die Solidarität im Land, die wird über viele Verluste hinwegtragen. Liebe und Vertrauen wird gerade in der Trauer um die Toten sich als das erweisen, was das Leben eben mehr ist und anderes ist als Wohlstand und Wachstum. Und so nun, liebe Brüder und Schwestern, meine ich also, begründete Hinweise zu haben, dass die Heilige Schrift Gemeinwohl, Solidarität und Spiritualität bevorzugt. Bevorzugt gegenüber einem mehr und immer mehr und größer und immer größer eines Kultes um das Wachstum. Und ich meine auch, dass die Heilige Schrift Gemeinwohl, Solidarität und Spiritualität bevorzugt, auch bei der Bewältigung der Klimakrise. Und das glaube ich, liebe Schwestern und Brüder, so lange, bis man mich eines anderen überzeugt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.